Ihr findet das ja wahrscheinlich alle völlig normal, mit großen Datenmengen umzugehen. So Typen wie ich, die herkömmliche Journalisten sind, ich bin im Hauptberuf Hörfunkjournalist, die verzweifeln regelmäßig daran. Also wir haben gelernt, damals Leute zu fragen, die sich mit irgendwas auskennen. Jetzt ist Leute fragen, die sich mit großen Datenmengen auskennen, auch nicht unbedingt zielführend für unser einen. Dafür gibt es aber neuerdings einen relativ frischen Beruf. Dieser Beruf nennt sich Datenjournalist. Datenjournalisten sind diese Menschen, die aus aberwitzig großen Datenmengen Zusammenhänge rauspopeln und diese Zusammenhänge dann idealerweise auch noch so visualisieren, dass solche Noobs wie ich das dann auch verstehen und hinterher kompetent drüber reden können oder jedenfalls so aussehen können, als würden sie kompetent drüber reden. Und einer, der so Leute wie uns sehr dabei unterstützt, ist Datenjournalist. Das ist nämlich der Michael Kreil und seinen Vortrag seht ihr jetzt. Viel Spaß.
Morgen. Ihr habt gut geschlafen, ich nicht, weil erstens halte ich jetzt einen Vortrag vor vielen Leuten und zum anderen werde ich mich mit einem Thema beschäftigen, das zu sehr hitzigen Debatten und Shitstorms geführt hat und da möchte ich auch nicht im Zentrum sein. Deswegen ist auch meine erste Folie der Disclaimer. Ich würde mich politisch als links einordnen. Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich gegen jegliche Form von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und allgemein gegen jede Form von gruppenbezogener Menschlichkeit und Menschenfeindlichkeit. Und im Rahmen dieses Vortrages bin ich Wissenschaftler und Beobachter einer hitzigen Gesellschaftsdebatte und sehe mich somit der Neutralität verpflichtet. Ich möchte die Debatte beobachten und nicht Teil von ihr sein. Es geht also nicht um meine politische Position, sondern um eine neutrale Analyse von Daten. Und dafür habe ich mal 150 Folien vorbereitet. Ich habe den Übersetzungsengeln schon ein Bier versprochen. Genau, dann lasst uns direkt reinschmeißen. Das erste ist die Methodik. Das möchte ich gerne noch mal vorher erzählen, damit die Leute auch wissen, wie es funktioniert. Und mir ist es auch wichtig, dass es reproduzierbar ist. Es gibt eine Twitter-API, in der man Status-Tweets abfragen kann, User abfragen kann, welche Listen veröffentlicht wurden. Man kann danach suchen, gucken, welche Follower sie haben und so weiter und so fort. Und dann setzt man sich hin und dann baut man sich so ein Interface für die API. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, packt man auch noch einen Cache dazwischen. Das heißt, wenn ich Anfragen an die Twitter-API stelle und eine Anfrage kommt zweimal, dann holt er sie aus der Datenbank und so weiter. Und wenn man sich richtig Mühe gibt und vielleicht auch ein paar Tage oder Wochen investiert, dann skaliert man das in einer Art und Weise, dass man nicht ein Interface hat, sondern ganz viele. Und jedes einzelne davon steht für einen anderen Twitter-Nutzer. Die Idee ist, dass ich nicht als einzelner Nutzer abfrage, sondern ganz viele Nutzer können parallel die Twitter-API abfragen. Und darüber gibt es so eine Art Load Balancer, der guckt, ob sozusagen wie die Last verteilt wird. Ziel der Aktion ist, die Twitter-API ist nämlich limitiert. Ich kann, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wer wie wem folgt, darf ich pro Minute durchschnittlich nur eine Anfrage stellen. Wenn aber ich von ganz vielen Leuten die Autorisierung habe, in deren Namen Anfragen zu stellen, darf ich entsprechend mehr Anfragen stellen. Das ist so eine Art demokratischer Prozess, finde ich da drin, dass die Ressourcen von Twitter aufgeteilt werden, umso mehr Leute mich bei meiner API-Anfrage unterstützen, umso mehr Anfragen darf ich machen und umso mehr Last darf ich verursachen. Finde ich sehr sympathisch. Mein Kollege jetzt hat dann mal ein Interface aufgebaut, wo man einen Token spenden kann. Da klickt man dann halt drauf und dann kriegen wir sozusagen so einen langen Code, der uns dann ermöglicht, zusätzliche Anfragen an die API von Twitter zu stellen. Großes Dank geht hier nochmal an Logbuch Netzpolitik, insbesondere Tim und Linus und natürlich an die fast 700 Spender und Spenderinnen, die uns Tokens zur Verfügung gestellt haben. Das war notwendig, um große Datenmengen aus Twitter rauszuholen. Genau, damit kann ich dann sozusagen. Schon bei mir zu Hause kann ich dann über Kabel Deutschland 10 Requests pro Sekunde absetzen. Mal zum Vergleich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Metadaten aller 330 Millionen Twitter-Accounts abfragen möchte, braucht man etwa 4 Tage dafür. Das ist dann noch machbar. Ohne die Tokens kann es sich um Monate oder sogar um Jahre handeln. Das mal so ein bisschen erklärt technisch, wie das im Hintergrund funktioniert. Im Prinzip auch sehr stark auf Twitter fokussiert, die Analysen. Genau, erstes Thema Fake News. Fake News ist ein komplexes Thema. Ich habe jetzt mal eine Grafik übernommen von der Stiftung für neue Verantwortung. Ich finde, die haben da die besten Kategorisierungen gemacht, was Fake News sind und was Fake News nicht sind. Auf der linken Seite, was nicht Fake News sind, ist schlechte Politik, also Fake News als politischer Kampfbegriff, zum Beispiel Trump gegen die New York Times oder sowas. Aber auch Satire sind keine Fake News, schlechter Journalismus, Clickbaiting oder auch Zeitungsenden sollen eigentlich nicht zu Fake News gezählt werden. Fake News sein oder sind gezielte Desinformationen, falsch verstandene Inhalte und manipulierte Inhalte, also oft sieht man, dass zum Beispiel Bilder beschnitten sind oder retuschiert sind und so weiter, oder völlig frei erfundene Inhalte. Ich habe leider nur eine Stunde Zeit, deswegen kann ich mich jetzt nicht mit mehreren Fake-News-Wellen auseinandersetzen. Deswegen habe ich eine herausgenommen, die ich ganz typisch und eindrucksvoll fand, und zwar die Fake-News über eine Reisewarnung nach Schweden des Auswärtigen Amtes. Hier ist ein Tweet von der AfD Magdeburg, die sagt, das Auswärtige Amt erhöhte Terrorwarnstufe für Schweden. Das hat natürlich nichts mit irgendwas zu tun. Hashtag AfD wählen. Nicht direkt danach, einige Stunden oder Tage später kam ein Tweet des Auswärtigen Amtes, die dann die Gegendarstellung veröffentlicht haben. Es gibt keine Reisewarnung für Schweden. Hashtag Fake News. Fast 2000 Tweets wurden zu diesem Thema veröffentlicht und die kann ich jetzt nun mit diesem Twitter-Framework runterladen, analysieren und mir ein paar Visualisierungen dazu ausdenken. Ich habe mal die eine gemacht, das ist jetzt ein Zeitstrahl. Auf der X-Achse sieht man die Zeit, hier geht es vom 2. März bis zum 0 Uhr bis zum 9. März 0 Uhr. Oben die roten, das sind die Fake-News-Verbreiter, unten das sind diejenigen, die die Gegendarstellung verbreiten. Auf dem Zeitstrahl sind viel zu klein, das kann man jetzt drauf nicht sehen, der Zeitpunkt, wann ein Tweet veröffentlicht wurde. Und wenn er retweetet wurde, kriegt er sozusagen einen Bogen zu dem Zeitpunkt, wohin er retweetet wurde. Das hat den Vorteil, dass ich nicht nur sehe, wie viele Tweets veröffentlicht wurden, sondern auch sehen kann, welchen Impact dieser Tweet hat. Wenn er also zum Beispiel veröffentlicht wird und keiner geht damit um, dann ist es halt nur ein Punkt. Aber wenn es viele Leute retweeten, gibt es dann halt große Bögen dazu. Den ersten Tweet, den ich finden konnte zu der Fake News, dass es eine Reisewarnung nach Schweden gibt, ist bereits am 28. September veröffentlicht worden, wurde aber nicht beachtet, keine Favs, keine Retweets, obwohl der Account aktuell 481 Follower hat. Im Februar gab es dann nochmal einen Tweet dazu. Der Account hat jetzt aber nur einen Follower und der Tweet hat keine Retweets. Das heißt also, die Themen kamen schon mal vorher hoch, aber sie wurden nicht weitergetragen. Noch ein Beispiel aus dem 1. März 2017. Also jetzt gehen wir mal rüber zu unserem Zeitstrahl. Da gibt es dann den ersten, der dazu was twittert, ein Screenshot von einem Bot, der Reisewarnungen veröffentlicht. Der Tweet hat immerhin 6 Tweets und 6 Favs, 6 Retweets und 6 Favs erreicht und hat damit sozusagen den ersten kleinen Impact. Dann steigert es sich immer mehr, dann gibt es die Reisewarnung für Schweden mit 29 Retweets. Der nächste Tweet kann ich leider nicht mehr anzeigen, weil der Account inzwischen gesperrt wurde. Das ist auch ein Phänomen, das man immer wieder sieht, dass in diesem Bereich Accounts gesperrt werden von Twitter. Trump hatte recht, Auswärtiges Amt gibt Reisewarnung für Schweden heraus. Und verweist auf einen Artikel von zuerst.de. 45 Retweets und es steigert sich immer mehr. Da ist noch doch nicht alles ruhig in Schweden. Holger Ewald, Islamterror und dann zum Schluss die AfD Magdeburg, die dann aufspringt und dann das erste AfD-Hashtag dran setzt. Und multikulturell scheint es nicht so richtig zu laufen in Schweden. Man sieht, dass es eine Steigerung gibt, fängt an mit Reisehinweisen und endet mit Islamterror. Ich springe jetzt mal ganz weit nach vorne zu den Antworten. Diejenigen, die also dann die Gegendarstellung veröffentlichen, da fing's oder der Startschuss war da das Auswärtige Amt, die dann erklären, dass es sich um Fake News handelt, und relativ schnell springen dann halt auch die Medien mit auf, die das sozusagen weiterverbreiten. Und zum Schluss sieht man, den gesamten Zeitstrahl nochmal. Und das Interessante ist dabei, dass das Thema gar nicht sozusagen, dass eine Fake News veröffentlicht wird und dann schlägt die total ein und alle sind total empört, sondern man stottert sich sozusagen förmlich in die Fake News rein. Ne? Also es fängt klein an und dann werden sie nochmal weiter überspitzt. Und man hat eher den Eindruck, als ob da rumexperimentiert wird, bis das Netzwerk eine Resonanz hervorruft. Ich würde persönlich behaupten, Fake News sind eigentlich Meme, die sich im Internet verbreiten. Oft haben sie keine singuläre Quelle, sondern sie bilden sich erst im Netzwerk. Oder anders formuliert, das Kernphänomen an Fake News ist nicht deren Existenz, sondern dass sie sich so gut verbreiten können. Also das Problem ist nicht die Quelle, die sie erzeugt, sondern dass sie eine so große Resonanz im Netzwerk findet. Würde man also Fake News-Quellen verbieten, würden sie trotzdem weiterhin entstehen im Netzwerk. Ja. Und, das ist halt wichtig, da Fake News als Meme eine große Reichweite haben, kann man aus ihnen Kapital schlagen. Politisches oder monetäres Kapital. Und da möchte ich mal aus dem amerikanischen Raum zum Beispiel Breitband News und Trump erwähnen, die monetäres Kapital oder politisches Kapital daraus schlagen. Aber zurück zu den Reisewarnungen. Man kann sie nicht nur im zeitlichen Verlauf sich anschauen, sondern man kann tiefer einsteigen und man kann halt gucken, welche Accounts haben denn jetzt die Gegendarstellung und die Fake News verbreitet und kann gucken, wie die sich gegenseitig folgen. Und daraus baut man dann so ein Netzwerk. Die blauen sind die Gegendarstellungsverbreiter und die roten sind die Fake News-Verbreiter. Umso näher sie grafisch dargestellt werden, folgen die sich. Also sozusagen alle Kugeln stoßen sich ab und die, die sich folgen, ziehen sich an und daraus kann man halt solche komplexen Netzwerke grafisch darstellen. Das Interessante ist, dass die Fake News-Verbreiter sich in einer Gruppe fast außerhalb befinden und eigentlich nur noch über die Massenmedien verbunden sind mit der Gesellschaft. Man sieht natürlich auch noch Tendenzen, dass viele Fake News-Verbreiter dann mit Lügenpresse und so weiter versuchen, sich weiter von den Medien zu distanzieren. Aber tatsächlich sind das zwei verschiedene Gruppen, die man hier sehen kann. Und das erste Mal, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist eine Filterblase oder eine Echokammer oder sowas. Das Schöne ist, weil wir mit Twitter-APIs tiefer in die Daten reingucken können, können wir von jedem einen die Timeline rekonstruieren. Also ich habe jetzt mal so schematisch dargestellt die Gegendarsteller und die Fake News-Verbreiter und man sieht, dass von den Fake News-Verbreitern 89% die Gegendarstellung mitbekommen haben, aber sie nicht weiter teilen. Und nur 45% derjenigen, die die Gegendarstellung verbreitet haben, haben die tatsächlich ursprüngliche Fake News eigentlich mitbekommen. Das Ergebnis daraus ist, es gibt eine Filterblase. Und zwar bekommen wir die Fake News nicht mit. Ja, das. Was ist jetzt eigentlich tatsächlich dieser Impact dieser Gruppe? Und dann habe ich ganz, ganz schweres Geschütz aufgefahren und habe 1,6 Millionen Twitter-Accounts, die angegeben haben, dass sie Deutsch sprechen, extrahiert, geguckt, wie die sich gegenseitig folgen. Also ähnlich wie diese Filterblasengrafik gerade, sieht man hier jetzt das gesamte deutschsprachige Twitter-Netzwerk. Eingefärbt nach Herkunftsland. Also hier unten haben wir die Schweiz und da haben wir Österreich. Wenn man so ein bisschen klickt, sieht man das so, wer sich dahinter befindet. Und das Schöne ist, man kann das ist so ein Tool, was ich gebastelt habe, man kann das unterschiedlich einfärben. Hier kann man zum Beispiel mal das Alter des Accounts einfärben. Rot sind die alten, grün sind die eher neueren Accounts. Hier oben sind die Jugendlichen, da ist viel Justin Bieber und YouTube und Let's Play dabei. Hier haben wir eine Blase, die sich mit Porn beschäftigt. Nicht draufklicken. Hier haben wir eine Gruppe, die sich mit Marketing beschäftigt, so würde ich das mal umschreiben, größtenteils SEO und keine Ahnung was. Und das sind die Leute, die sich eigentlich mit Politik und Medien beschäftigen und vielleicht auch die, hier im Raum auf Twitter sind, wahrscheinlich am meisten mitbekommen. Man kann aber diese Grafik auch anders einfärben. Und zwar kann ich mal einfärben, welche Bundestagsabgeordneten oder Kandidaten von Parteien, wo sich in diesem Netzwerk befinden und entsprechend einfärben. Und man sieht zum Beispiel, Gelb, FDP, Schwarz, Rot, Grün, Blau, Rot-Grün befinden sich alle so in einer verteilten Gruppe. Und es gibt eine sehr enge Gruppe aus Leuten, die Mitglieder der AfD sind und auf Twitter aktiv sind. Ich vergrößere das mal so ein bisschen und jetzt verändere ich wieder diese Färbung, und zwar als erstes die Fake News Verbreiter. Ja. Der Witz ist, dass es nicht die AfD-Abgeordneten selber sind, die das Fake News verbreiten, aber sie befinden sich in einer gleichen Gruppe da drin. Man kann auch einfärben nach Alter, man sieht, dass die Accounts dieser Gruppe eher jung sind, also relativ frisch auf Twitter. Sie haben eine sehr hohe Aktivität, rot heißt, viele Tweets pro Tag veröffentlicht werden. Und man kann von dieser Gruppe auch schauen, welche typischen Begriffe sie verwenden, um zu vergleichen mit, was das restliche Twitter-Netzwerk für Begriffe verwendet. Und die Begriffe, die am häufigsten in dieser Gruppe verwendet werden im Vergleich zu anderen Twitter-Accounts, sind Islam, Deutschland, Migranten, Merkel, Maas, Politik, Freiheitskampf, Flüchtlinge, SPD, Netzdurchsetzungsgesetz, NPD, Antifa, Zensur, Pegida, Syrer, Asylbewerber. Man sieht relativ klar, dass diese Gruppe auch eher monothematisch unterwegs ist. Also, was ist das für eine Gruppe? Und ich sehe, wir müssen uns beeilen. Sie sind relativ neu auf Twitter. Sie stehen der AfD nahe. Sie teilen oft Fake News. Sie sind auf Twitter sehr aktiv. Und sie befassen sich fast monothematisch mit Migrations- und Asylpolitik. Und ich komme auf diese Gruppe wieder zurück, denn die erste Theorie, die man jetzt reinwerfen würde, das sind Social Bots. Und da es in diesem Vortrag auch darum geht, ist der nächste Block, sich mal das Thema Social Bots genauer anzuschauen. Zu Social Bots wurde eine Menge veröffentlicht, auch in den Medien, warum Meinungsroboter die Gefahr für die Demokratie werden, digitale Dreckschleudern, Angriff der Meinungsroboter. Jeder hat da irgendwie auch seine Meinung und seine Gefahr davor gebracht. Was sind eigentlich Social Bots? Es gibt aus dem Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag einen Absatz, den ich mal rausgegriffen habe: Social Bots, die Computerprogramme, die uns irgendwie in den sozialen Medien manipulieren können. Echte Menschen, die mit dem Social Bot kommunizieren, nehmen diese nicht als durch Algorithmen ausgelöste automatische Kommunikation, sondern als echte Internetteilnehmer wahr und sind sich der Manipulation nicht bewusst. Ja. Konkret, was diese Social Bots angeblich machen sollen können, sind, sie können den Turing-Test bestehen. Ja, das heißt, normalerweise, die Idee eines Turing-Tests ist, ich interagiere mit etwas und kann hinterher sagen, ob es ein Mensch oder ein Computer ist. Und diese Social Bots sollen jetzt magischerweise diesen Turing-Test bestehen können. Genau, und können nicht nur so tun, als wären sie ein Mensch, sondern sie können angeblich sogar noch unsere Meinung beeinflussen. Naja, zumindest hat der Bundestag veröffentlicht, Wirkung von Social Bots ist unter Sachverständigen strittig. Ich habe mal extra das vorgespult, wo Linus Neumann zu sehen ist. Aber da ich hier so ein Framework habe, kann ich jetzt ja auch selber mal reinschauen, was sind denn diese Social Bots? Und da kommt man schnell in so einen Teufelskreis. Wenn ich Social Bots auf Twitter finden möchte, dann muss ich sie erstmal suchen und dazu muss ich erstmal wissen, wie sie denn eigentlich aussehen. Und um zu wissen, wie sie aussehen, muss ich sie erstmal analysieren können und dazu brauche ich erstmal welche. Ja, also zu sagen, okay, da gibt es irgendwelche, das bringt nichts. Ich muss entweder eine Gruppe haben, um sie analysieren zu können, damit ich sie finden, damit ich die Eigenschaften rauskriegen kann oder andersrum. Und diesen Teufelskreis durchbrechen gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mich mal für den folgenden Weg entschlossen. Ich kaufe jetzt einfach mal Social Bots. Kleine Anmerkung. Moment. Es sind nicht wirklich Social Bots in dem engeren Sinne, sondern ich habe mir einfach 4.500 Bots gekauft. Ob die jetzt tatsächlich dann auch mit den Leuten sozial interagieren und so weiter, weiß ich ja nicht. Aber im Kern habe ich mir einen Twitter-Account Software-Team Berlin geholt, habe keinem gesagt, damit ich also weiß, dass kein realer Mensch diesem Account folgt und habe dann auf Google gesucht bei Twitter-Bots. Genau, und dann gibt es dann 4.500 Follower und davon sind 100% Bots. Das ist nur, um zu gucken, welche Technologien werden dann eingesetzt, auch wenn es Follower-Bots sind und so weiter, um zu gucken, sehe ich denn bestimmte Eigenschaften, die ich bei Menschen nicht sehe. Also sozusagen eher eine Trockenübung. Ja, also wieder das große Twitter-Framework draufgeworfen und die Metadaten analysiert. Und raus kommt folgende Grafik. Jeder einzelne Punkt ist eines dieser eingekauften Follower. 4.500 Punkte und ich weiß 100% Bots dabei. Und ich versuche, die nun zu sortieren nach ihren Eigenschaften. Alles, was eher wie ein Bot aussieht, ist auf der linken Seite und alles, was eher wie ein Mensch aussieht, auf der rechten Seite. Ich kann jetzt auf die einzelnen draufklicken. Ich klicke jetzt mal auf den ganz linken unteren drauf. Dann habe ich einen Asus D5P23. und habe unterschiedliche Eigenschaften, die ich von ihm überprüft habe, wie zum Beispiel, ob er immer noch sozusagen ein Egg ist, also ob er noch gar kein Avatarbild hochgeladen hat, ob er weniger als 10 Follower hat, wie viel Fuffs er hat, abgesetzt hat, ob er noch gar keinen Beschreibungstext für sich angegeben hat und ob er keine Zeitzone angegeben hat. Also so die ganzen Metadaten.
Oh, that's my...
Thank you.
So, on a regular day, I'm currently doing implementation of elliptic curve cryptography. And that's kind of a specific field. So I would like to share some of my knowledge with you on how cryptographic implementation actually works. So the other people that are involved in this publication, in this research, are Peter Schwabe, which is my supervisor, and Sean Moss. He's the company of he's the CEO of a company in Taiwan, in Taipei, and they do Bitcoin, well, blockchain stuff. So, first of all, because I don't know really what the mathematical knowledge of you guys are is, I would like to ask you, who've heard of this? Okay, that's really good. Second question, who actually knows why we say this all the time? Okay, so that's a pity because I wanted to explain this. Well, actually, I wanted to explain the second one. So rolling your own crypto is a bad idea because it's not that easy. You can do stuff wrong very easily. You can screw it up very easily. And the second one, you've also got this case. Implementing your own crypto, as we have seen yesterday in Filippo's talk, is really hard. And in his case, one carry flag in the CPU can screw up your security and, in his case, have a full private key recovery. So in this talk, I'm going to try to explain to you why is implementing your own crypto so very hard. And for this, I used the most easy, most simple crypto scheme, which is Shamir Secret Sharing. So this is my outline. I'll talk about what Shamir Secret Sharing is, like theory, how can you do this stuff on paper, and then I'll go into the implementation. I think this is a better outline. I'll try to make the first part a little like easy to understand, and the second part maybe a bit less easy to understand, but I think that everybody here can easily follow this talk. So, first part. Well, we've got this, problem. Most people don't really consider this a problem, but when you've got a key, and I always use the example of a Bitcoin wallet key, because Bitcoin is a buzzword, and everybody will go to your talk if you mention Bitcoin once or twice.